Japan, Tag 4 nach der Jahrhundertkatastrophe. Wir haben uns bereits an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich umdenken. Tag 1 nach dem GAU oder dem Super-GAU sogar. Denn zu den Trümmern, den Toten, dem unendlichen Leid von Obdachlosen kommt nun der atomare Notstand. Ich bin nun verbunden mit Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Christian Heuss, nach der Explosion und einem Brand tritt aus der Anlage in Fukushima vermehrt Radioaktivität aus. Wo liegen denn die Lecks?
Genaue Informationen gibt es leider immer noch nicht, aber Problemzonen sind auf der einen Seite noch immer dieser Reaktor 2. Da wurde wahrscheinlich durch eine Wasserstoffexplosion der innere Druckbehälter beschädigt und da könnte nun auch im größeren Stil Radioaktivität austreten. Zur anderen Problemzone haben sich die Auskühlbecken für abgebrannte Brennstäbe entwickelt. Solche Auskühlbecken gehören zur Ausstattung jedes Atomkraftwerks. Diese Brennstäbe oder diese Auskühlbecken wurden in den letzten Tagen relativ vernachlässigt. Die Brennstäbe wurden nicht genügend gekühlt und so ist es heute Morgen zu einem Brand gekommen. Und das entsprechende Gebäude im Reaktor 4 wurde dabei zerstört und durch diesen Brand konnte so zeitweise sehr viel Radioaktivität in die Umwelt gelangen.
Die Eskalation nimmt offenbar kein Ende. Zuerst gab es Probleme im Block 1, dann in Nummer 3, Nummer 2 und jetzt gibt es schon Alarm für insgesamt mindestens 6 Reaktoren. Weshalb dieser Dominoeffekt?
Nun, man muss sich nur die Satellitenbilder anschauen des Kernkraftwerks Fukushima 1. Dann sieht man, dass diese 6 Reaktoren tatsächlich wie ein Dominospiel an diesem Standort in unmittelbarer Nähe gelegen sind. 6 Würfel, 6 Dominosteine auf einer Linie entlang der Küste mit nur wenigen geschätzten jeweils 50 Metern Abstand. Explosionen und Probleme, zum Beispiel in der Kühlung des einen Reaktors, können so zu einem Problem für den benachbarten Reaktor werden. Man muss das ganz klar nun als ein zusammenhängendes System ansehen, ein System, das komplett aus dem Gleichgewicht gefallen ist. So gibt es bis jetzt auch immer noch keine externe Stromversorgung. Das heißt, sämtliche Elektrizität, die für Maßnahmen auf dem Gelände nun notwendig sind, für Maschinen, selbst für Computer, für Lampen, was immer, die stammen aus Dieselgeneratoren und die weisen natürlich nur eine begrenzte Leistung auf. Man kämpft also mit Sicherheit mit extrem begrenzten Ressourcen. Man ist limitiert an der verfügbaren Energie, auch am verfügbaren Kühlwasser und letztlich und vielleicht am wichtigsten auch an den verfügbaren Arbeiter und Fachleute auf dem Gelände.
Und wir kämpfen auch immer wieder ein bisschen um erhärtete Informationen. Es geht ja hin und her. Manchmal heißt es, Kernschmelzen sind schon lange eingetreten. Dann heißt es wieder, wir stehen vor einer Kernschmelze. Wovon reden wir eigentlich heute Abend? Von einem GAU, von einem Störfall, von einem Super-GAU?
Also wir reden ganz klar von einem Super-GAU, das hat beispielsweise Michael Prasser auch heute zum Beispiel am Schweizer Fernsehen bestätigt, heute Mittag.
Der
ETH-Professor Michael Prasser, genau. Man redet von einem Unfall, der weit über das geht, was man in den theoretischen Unfallszenarien für ein Kernkraftwerk vorsieht. Mit dem Eintritt einer Kernschmelze in mehreren Reaktoren, mit dem Austritt von Radioaktivität in die Umwelt, könne man nur mehr von Super-GAU sprechen. Der Präsident der französischen Atomsicherheitsbehörde hat diesen Unfall heute Nachmittag gar auf Stufe 6 eingestuft, also der zweithöchsten Stufe 7 entspricht einem Unfall wie Tschernobyl. Die japanische Behörde hat das aber sofort vehement bestritten und beharrt weiterhin auf einem Stufe 4 Unfall.
Es ist jetzt eine Notkolonne von 50 Arbeitern offenbar in Fukushima. Reicht das wirklich aus, um noch irgendeine Art von Kontrolle oder Kühlung aufrechtzuerhalten?
Also das ist ganz schwierig zu beurteilen. Sicherlich wird an diversen Systemen gearbeitet, zum Beispiel eben um diese externe Stromversorgung wieder aufzubauen. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass diese 50 keine zufällige Zahl ist. Es braucht Personal im Kontrollraum, es braucht weiterhin Leute, die mechanische Arbeiten vor Ort erledigen können. Das Problem ist aber, dass auf dem Gelände an gewissen Stellen zeitweise die Radioaktivitätswerte so hoch waren, dass Arbeiten eben nur für wenige Minuten verrichtet werden können und dann die Arbeiter wieder in den Schutzbunker zurückgehen müssen. Dies schlicht, weil in dieser kurzen Zeit sie mit so viel Strahlung in Berührung kommen, dass für sie eine akute medizinische Gefährdung besteht. Und das heißt mit anderen Worten, nicht nur Müdigkeit, Stress und Arbeitsbelastung begrenzen die Einsatzfähigkeit, sondern eben schlicht auch die vorhandene Radioaktivität.
Es tönt nach einem Todeskommando, könnte man fast sagen. Kann es denn passieren, dass die Betreiberfirma TEPCO den ganzen AKW-Komplex sich selbst überlässt? Wäre das denkbar?
Nein, ich glaube, das ist nicht denkbar. Da gibt es mit Sicherheit erstens eine Verantwortlichkeit des Betreibers und zweitens hat man ja in der Zwischenzeit auch externe Hilfe angefordert, wahrscheinlich auch, um diese Ressourcenprobleme zu lösen. Man darf das auch gar nicht unbeaufsichtigt lassen, weil dann die Situation jederzeit wieder eskalieren kann oder eben noch schlimmer werden kann. Es braucht aktive Kühlung und so weiter. Da braucht es effektiv Leute vor Ort. Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass Fukushima 1 zu einem Atomgrab werden wird. Diese Anlage wird nie mehr zu reparieren sein und es wird Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnte, bis diese Anlage nur schon wieder aufgeräumt ist, wenn wir dann mal die Katastrophe überstanden haben, aufgeräumt. Zum Beispiel hat man Werte oder Vergleiche zum amerikanischen Kernkraftwerk Three Mile Island. Dort dauerte es 14 Jahre, um das ganze Gelände wieder aufzuräumen nach der Kernschmelze im Jahre 1979.